Nach meinem Speech hatte ich eine Frau, gehabt, die ist zu mir und hat gesagt, ich werde nie mehr sagen, ich habe keine Zeit. Ich bin jeden Mittag bin ich auf dem Friedhof. Also ich habe meine Mittagspause auf einem Bänkchen auf dem Friedhof verbracht. Und dann sagt er so, also Frau Jelen, Sie sind ja auch wahnsinnig, da hinzukommen und mit uns über das Thema Zeit reden. Dort bin ich da gestanden und dort habe ich gedacht, was mache ich da? Ich will heim.
Ich bin im Studio 21 hier in Bern, dort wo ich meistens die Podcasts aufnehme. Und vis-à-vis von mir hockt jemand, der einen ziemlich langen Weg hatte, und zwar Anna Jelen. Hoi Anna.
Hoi Tanja, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Du bist ganz viel, unter anderem Speakerin, im Moment gerade auf dem Weg zur Autorin, und du bist Zeitexpertin, wie man so schön sagt. Mhm. Und das Thema Zeit fasziniert mich extrem und dich natürlich auch. Mhm. Es ist lustig, ich habe schon ein paar Leute gesagt, ah, jetzt kommt der neue Podcast-Gast, ich freue mich mega. Ja, wer ist es denn? Es ist eine Zeitexpertin. Und dann alle so, hä? Also wie? Und ich habe gar nicht mehr gross etwas erklären, gesagt, los den Podcast und dann kommst du schon draus. Also alle, die jetzt denken, hey, Zeitexpertin gibt es doch nicht, hey, ich komme nicht draus. Mhm. Einfach weiterhören und dann erfahren wir ganz viel über das Thema Zeit. Zuerst aber starten wir mit dem Lieblingsgetränk von dir. Was ist es?
Ja, es ist Wasser mit ganz viel Kohlensäure und einem Schnitz Zitrone drin. Und es gibt, oh, es ist einfach, also ich finde es wahnsinnig sinnlich. Es ist aufregend. Es ist auch noch aufregend. Und es ist Wasser. Ich liebe das Element. Ich glaube, es hat auch etwas mit dem zu tun, dass ich es so geniessen kann, wenn ich das trinke. Ich bin Eisbaderin, ich bin Schwimmerin. Ich liebe es, im Wasser zu sein. Aber das Wasser zu trinken mit Kohlensäure, ach, aufregend.
Wie wichtig ist die Zitrone, die drin ist?
Zitrone ist sehr wichtig. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun. Meine Mama, als sie schwanger war mit mir, hat sie immer Lust auf Zitrone. Und sie hat ganze Zitronen gegessen. Und das ist irgendwie in mich übergegangen.
Wahrscheinlich, ja.
Und ich habe das auch. Also ich esse regelmässig Zitronen und brauche es.
Also Moment, es ist so wie ein Apfel?
Ja, ja, ja.
Mit Schale?
Nein. Manchmal.
Was? Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt so etwas, das mega gesund ist, aber...
Ich bin nicht sicher in dieser Menge.
Ja.
Ich bin wirklich nicht sicher. Aber ich habe die Gelüste genau auch, so wie sie es hatte. Und, oh nein, also weißt du, darf ich einen Schluck nehmen?
Natürlich, jetzt natürlich, unbedingt.
Oh nein, und dann... Oh, hört man das? Das Prickelnde.
Ich habe es mal ins Mikrofon. Oh. Ja, es ist schon... Ich habe es im Fall noch gar nicht so bewusst getrunken. Ich trinke natürlich viel Wasser, weil Wasser wirklich grossartig ist, da bin ich voll bei dir. Aber ich habe jetzt noch nie, also wenn ihr jetzt würdet sehen, wie Anna das Glas anschaut, das ist herrlich. Es ist wirklich, ja, ach, man ist, merkt.
Hat es nicht etwas Erotisches?
Ja, sicher auch. Du siehst auch ein bisschen mehr in diesem Wasser als ich. Also, ich bin mega froh, Anis, dass es so warm ist und hier im Studio auch. Aber ja, da kann man viel interpretieren.
Ja, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht belassen wir es auch einfach bei dem.
Nein, aber es ist wirklich sehr, sehr fein. Und ich finde es so spannend, gerade bei den Lieblingsgetränken, viele haben irgendwie ganz spezielle Lieblingsgetränke, irgendwie eine spezielle Limonade oder irgendein Trink, den man noch zusammenmixen muss, was auch immer, was ja super ist. Und dann gibt es einfach so Leute wie dich, die einfach Wasser will. Yeah. Ja,
schlussendlich. Ich weiss, wo du mich das gefragt hast, habe ich überlegt, komm, mach irgendetwas, das nicht so langweilig. Aber eben, das ist es ja. Wir unterschätzen das Wasser mit Kohlensäure. Es ist eben nicht langweilig.
Für uns ist es einfach normal, also grundsätzlich Wasser. Und ich merke immer, ich schätze Wasser wirklich am meisten, wenn ich entweder Sport gemacht habe und so richtig einfach Wasser brauchen. Und wenn ich es trinke und merke, wow, es geht mir so viel besser. Oder in der Nacht, irgendwie, wenn ihr wache und unbedingt Wasser brauche. Ja. Oder nach Alkohol ist Wasser dann auch, merkt man, wie es gut tut. Genau, genau. Mhm. Ja, Zeitexpertin. Warum hast du den Namen, die Bezeichnung?
Also das Schöne ist, der ist mir gegeben worden. Ich würde mir nicht den Namen geben, der Time Expert oder Zeitexpertin. Den Namen, nein. Aber mein Publikum hat mir den gegeben. Und ich weiss noch, dass ich mit meinem Marketing-Team wir haben einen Namen gesucht. Und ich habe gefunden, Anna Jelen. Ja, es ist auch wieder nur ein Titel, auch der Name ist ein Titel. Und dann bin ich am Abend vorher bin ich in ein Restaurant reingelaufen von einem Kollegen von mir und dann nachher mache ich die Türen auf und dann sieht er mich und dann sagt er, die Königin der Zeit kommt. Und das habe ich meinen Marketing-Boys erzählt und dann haben sie gesagt, Königin der Zeit. Und dann habe ich gesagt, hör auf, sind der Wahnsinn. Und dann haben wir das Thema wieder weggelassen und dann hatte ich einen Auftritt gehabt. Und dann hat mir jemand gesagt, wer da ist, das ist der Time Expert. Ich glaube auch auf Englisch gewesen. Und dann habe ich das wieder meinen Boys erzählt und gesagt, they called me the Time Expert. That's it, that's the name, das ist der Name. Und aber, dass man überhaupt da hinkommt, dass jemand sagt, du bist Zeitexpertin, glaube ich, also ich bin mit der Faszination für das Thema Zeit geboren. Es ist schon immer da gewesen. Ich habe oft meine Eltern gefragt, was ist passiert, weil es ist so ausprägend gewesen, schon auch als Kind. Ich habe mich wahnsinnig zum Beispiel können mit dem Thema beschäftigen, dass ich, wenn ich Leute gesehen habe, also das erste Mal geht es um die limitierte Zeit. Das hat mich schon immer beschäftigt und fasziniert.
Schon als Kind?
Immer, immer. Immer ist schon um den Tod gegangen und Leben und Tod. Ich habe sehr schnell verstanden, du kannst nicht über Leben reden, ohne über den Tod zu reden. Mhm. Ohne über den Tod nachzudenken. Und habe dann auch verstanden, die limitierte Zeit, nicht zu wissen, wann ist mein Enddatum. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich das verstanden habe. Und dann habe ich habe zu der Mama gesagt, das verändert alles. Und dann hat sie gesagt, was? Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich nicht weiss, wann ich stirbe, dann gehst du anders durchs Leben. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir dann mal bei Freunden daheim waren, gehen brunchen. Und die sind beim Heilaufen, sage ich auch zu meinen Eltern, sage ich, wieso sind die überhaupt noch zusammen? Und dann sagt sie, wieso nicht? Dann habe ich gesagt, dort ist keine Liebe, die sind nicht glücklich. Und in einer unglücklichen Situation zu lang drin sein, das hat mir das Herz gebrochen, als Kind schon. Dann habe ich gedacht, nein, das Leben ist zu kurz. Du musst. Das Leben ist zu kurz für zu lange in einer unglücklichen Situation drin zu sein. Das hat mich schon immer beschäftigt. Dann habe ich immer. Ich bin immer mit dem Tod konfrontiert worden. Ich selber mit einer Nahtoderfahrung, wo ich 17 war. Mhm. Und nachher habe ich aber angefangen, mit Frauen zusammen zu arbeiten, die an Brustkrebs erkrankt waren. Da war ich sehr jung, 18 und 10 Jahre mit diesen Frauen zusammen geschafft. Dort auch wieder Situationen erlebt, wo ich musste auf Wiedersehen sagen an Frauen, weil man gewusst hat, das ist das letzte Mal, dass wir uns sehen. Und das prägt dich natürlich auch. Und ich war Product Managerin und eben hatte einen Koffer mit Brustprothesen, mit 16 verschiedenen Formen von Brüsten. Und bin mit dem in der Schweiz umeinander gefahren und habe das Gebiet aufgebaut für eine Firma. Und auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass ich 24 war, wo ich zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, ich würde gerne einen Workshop machen. Und dann hat er gesagt, okay, und über was? Dann habe ich gesagt, ich habe den Titel. Der Titel ist, lebe nicht, als hättest du noch 1000 Jahre zu leben. Und das war mein allererster Workshop gewesen. Und das ist natürlich schon um das Thema, eben, was bedeutet das? Also, was bedeutet das, wenn wir uns bewusst sind über unsere eigene Mortalität? Was bedeutet das, wenn wir daran denken? Ich denke täglich daran. Das ist, und mich motiviert das. Mich spornt das an. Es hat so viele gute Einflüsse, wenn ich an meine eigene Mortalität denke. Weil nicht nur Motivation, auch so, dass nicht alles zu ernst nehmen. Das, ist, das kommt auch dazu.
Ja, wo man kann es ja auf zwei Seiten anschauen. Man kann sagen, ich habe Angst vor dem Tod und was ist, wenn ich morgen sterbe, was ist, wenn ich übermorgen sterbe, was ist, wenn ich in einer Woche sterbe. Oder man kann eben sagen, ich weiss, ich bin mir es bewusst und darum nütze ich meine Zeit oder wie auch immer. Und du schaust es wirklich positiv an.
Absolut.
Hast du auch mit Leuten zu tun gehabt, wo, also wahrscheinlich hast du es, die das nicht können, wo es ist ja nicht... Das kann, wahrscheinlich können nicht alle, je nach Situation sowieso nicht, einfach sagen, hey, ich schaue es positiv an. Wie geht man da vor?
Ja, ich habe natürlich habe oft das Gespräch. Sehr, sehr oft. Und auch Leute, die sagen, ich tue das wie verdrängen. Ich will nicht daran denken. Es macht mich traurig, es gibt mir Angst. Und ja, was würde ich... Ich würde es versuchen, also wenn es ein Tabuthema ist, dann würde ich eh versuchen, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Also ich würde es versuchen, irgendwie zu drehen, aber ich weiß nicht, wie man es... Also, log, ich habe einmal eine Frage bekommen und das hat geheissen, ja, lebst denn du, als wärst dein letzter Tag, oder? Und dann habe ich angefangen zu studieren und habe überlegt, lebe ich, als wäre es mein letzter Tag? Da habe ich gedacht, nein, weil wenn du die Frage auch anderen stellst, dann sagen sie oft, ja, also dann wäre ich jetzt nicht da, oder dann wäre ich jetzt nicht da, oder dann würde ich sicher nicht arbeiten, so Sachen. Und dann habe ich aber etwas gemacht, da habe ich die Frage ein bisschen nicht umgedreht, aber ich habe mir gesagt, okay, was wäre, wenn es dein letzter Tag ist, aber du kannst die Pläne nicht ändern. Also das heisst, ich wäre jetzt es ist, wie es deine Pläne sind gegeben, oder? Also, das würde jetzt aber für mich heissen, dass, wenn ich jetzt würde sagen, okay, das ist mein letzter Tag und jetzt bin ich da mit dir, dann würde das heissen, das wäre jetzt vielleicht das letzte Interview, wo wir jetzt zusammen haben. Und dann, was will ich denn? Dann will ich es nur geniessen. Dann will ich nur Freude haben. Dann will ich voll drin sein. Die Busfahrt vorher hier hin, dann schaust du raus.
Ja.
Dann schaust du raus. Dann schaust du nicht aufs Telefon. Dann schaust du wirklich raus. Schaust du nochmal alles, was du siehst. Dann siehst du den Rosenpark. Dann die Farben sind farbiger. Wenn ich weiterfahre, dann... Ja, oder das Getränk. Das letzte Mal, dass ich das Wasser trinke. Wow. Dann trinkst du es anders. Dann spürst du den Geschmack. Und ich glaube... Das, ich habe immer gesagt, ein Tag mein Mini-Leben. Also ich sehe einen Tag als ein Mini-Leben. Ich lebe den, ja, und vor allem, was dann auch passiert, wenn du das so sagst, dann du weckst deinen Sinn.
Ja.
Also weißt du, wirklich alles wird intensiver. Und ja, ich liebe es. Ich finde das so faszinierend.
Ich finde es eine mega gute Methode, weil die Frage stellt man sich ja wirklich oft. Ja, letztes Mal gerade mit meinen Geschwistern bin ich wandern, also eine kleine Wanderung, und hatte so ein Seilbändchen, einfach für Material. Und das war so ein rostiges Ding gewesen. Also da dürften nie Menschen rein, natürlich. Und das, also ich ging dort nie rein. Und ich glaube, mein Bruder oder meine Schwester haben gesagt, wäre heute mein letzter Tag, wo ich würde leben, ich glaube, ich würde mit diesem Bändchen fahren. Halt mit dem Risiko, dass man dann runterfällt. Und das sind eben genau so Beispiele. Logisch würde ich auch Basejumpen und ich würde, weiss nicht, was alles machen, wenn der letzte Tag ist. Aber das ist ja wie nicht realistisch, genau. Eben, weil man es nicht weiss.
Genau.
Und darum finde ich es ehrlich super, die Methode, wie du sagst, dass man sagt, die Pläne bleiben, aber ich... Du es einfach anders wahrnehmen. Gerade die Bewusstheit finde ich grundsätzlich mega wichtig, dass man sich eigentlich immer bewusst ist, hey, ich muss im Moment leben. Ich mache das seit etwa einem Jahr, dass ich wirklich, also ich tue auch seit etwa einem Jahr jeden Tag ein bisschen meditieren und habe mir so ein bisschen wie Routinen angewöhnt. Und ich muss mir immer wieder wirklich sagen, hey, jetzt tue ich schnell bewusst herhocken und lesen oder bewusst das machen. Wie wichtig ist die Bewusstheit im Thema oder in Sachen Zeit?
Enorm wichtig. Aber weißt du, was mir jetzt so durch den Kopf geht, wenn ich dich höre, ist, das ist ja das, was wir alle wollen. Alle, oder was uns alle Millionen Bücher sagen, lebe im Moment, lebe im Hier und Jetzt. Und bin ich absolut auch der Meinung. Was aber das Faszinierende ist, wenn man zum Thema Zeit ist, dass wir sind die einzige Spezies, die drei Zeiten erleben dürfen. Oder wo es Bewusstsein haben für drei Zeiten. Das ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir in einer Kultur leben, wo unser, ich würde jetzt fast sagen, Problem, Phänomen ist, dass wir unwahrscheinlich zukunftsorientiert sind. Mhm. Also unsere Gesellschaft enorm. Und, ja. Und das fängt früh an, dass wir als Kind schon wissen müssen, was wir werden wollen. Und als Kind bist du mehr in der Gegenwart, ganz klar. Ein Kind ist da, das lernt, entdeckt, exploring, es ist ein Abenteuer, oder? Hast so viel Neues in deinem Alltag. Das Kind ist ganz klar mehr in der Gegenwart. Aber wir haben die zwei anderen Zeiten. Und genauso wie die Vergangenheit, die ist da. Das macht einen grossen Unterschied, weil ein Kind befasst sich nicht mit seiner Vergangenheit, meistens nicht. Und die Zukunft eigentlich auch nicht. Aber wir, so in der goldenen Mitte, mhm. wir haben die zwei Zeiten, die anderen zwei auch noch. Und ich finde immer, man darf auch sich mit denen befassen. Also ich sage zum Beispiel auch immer, wenn es um das Thema Vergangenheit geht, würde ich sagen, die muss im Reinen sein. Also weißt du, wenn deine Vergangenheit im Reinen ist, dann kannst du eben davon profitieren, dass du mal auch kannst die Augen zumachen und zurück in die Vergangenheit gehen, an einen Ort, wo du mal warst. Und das ist, ich meine, wer kann das?
Das passiert ja sowieso. Also, wenn du an einem bestimmten Ort bist, wo du mal in der Ferien bist, mit jemandem, denkst du an verschiedene Gerüche, denkst du an Leute oder an Momente. Also, es passiert sowieso.
Ja.
Und Zukunft ist ja eher so ein bisschen das Thema. Eben, man will im Moment leben, man ist sich bewusst, es ist mega wichtig und gleich, zum Beispiel die Altersvorsorge beschäftigt einem ja gleich. Finanzen, Jobsituation, die ganze Welt, was alles passiert. Gibt es irgendeine Balance?
Ja, also für mich hat Zukunft gar nicht existiert. Also vielleicht hat das auch mit meiner NATO-Erfahrung, vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe einfach verstanden, es kann sehr schnell gehen. Mhm. Und da hat einfach Zukunft nicht existiert. Und ich kann mich erinnern, ich war mal an einem Workshop mit einem Coach und wir waren eine Gruppe von 10 Leuten gewesen. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt machen wir eine Reise in Zukunft. Und dann hat er so Blätter vor mir gelegen. Ich bin im Jetzt gestanden, auf meinem Blatt Papier gestanden Jetzt, ich bin im Jetzt gewesen. Und dann hat es weiter vorne einen Schritt, weiter vorne ein Jahr, dann ein paar Schritte weiter 5 Jahre, dann 10 Jahre. Dann hat er gesagt, so, und jetzt überlegt ihr euch, wo sind ihr in einem Jahr, wo sind ihr in 5 Jahren, wo sind ihr in 10 Jahren. Und dann sind die Leute losgelaufen, gell, und ich bin dort versteinert auf meinem Jetzt gestanden. Und er kommt zu mir und sagt, was ist los, Anna? Dann habe ich gesagt, in einem Jahr, vielleicht bin ich tot, ich weiß doch nicht, wo ich in einem Jahr bin. Und er so, denkst du so? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, oh, das ist ja schlimm. Und ich habe es aber noch cool gefunden, so völlig Gegenwart orientiert zu sein. Und dann aber hat mir mein Mann, der Samuel, der hat mir beigebracht, und das ist jetzt eben das Thema Zukunft, ist für mich Träume, Visionen zu haben. Ideen zu haben und wo du dann hin willst. Und ich musste lernen, zu träumen. Ich musste lernen, Träume zu haben und das Schöne in dem auch zu sehen. Und was ich so schön finde an der Zukunft ist, stell dir vor, du hast eine Idee, ein Projekt, das aber in der Zukunft liegt und dann holst du es ins Jetzt. Also ich hole meine Zukunft immer ins Jetzt. Ich sage mir zum Beispiel, eines Tages habe ich das Buch und das ist in der Zukunft. Und dann sage ich mir, was kann ich heute machen, um dort hinzukommen? Mhm. Und dass das Buch irgendwann existiert, kann ich heute schon mal eine Seite schreiben. Und so hole ich die Zukunft in die Gegenwart. Aber eben das andere ist, Zukunft hat oft mit Ängsten zu tun, oder? Das, was du sagst, und Druck.
Extrem.
Und dort würde ich das weh versuchen, ein bisschen auszubalancieren, auch Träume zu haben. Visionen zu haben.
Ja, und ich glaube, es ist ziemlich gefährlich, dass man zu fest manchmal im Moment leben will und gar nicht an die Zukunft denken und eben auch sich nicht getraut, wie du zu träumen oder Visionen zu haben. Dabei macht ja das Leben auch lebenswert, wenn man Träume hat und Visionen und die auch erreicht.
Enorm, enorm. Und weißt du, es gibt Studien, ich meine, das ist ein riesiges Thema, das ist die Psychologie der Zeit, über das, was wir jetzt reden. Und es gibt Studien, zum Beispiel, dass gegenwärtsorientierte Leute viel, viel mehr anfälliger sind für Sucht, zum Beispiel. Sagen wir, und da können wir reden, sagt das Sex, sagt das Drogen, sagt das Alkohol, sagt das Spielsucht. Und ich, lustig ist, ich habe kürzlich mit einem Obdachlosen geredet und er hat seine Wodkaflaschen am 12. schon in der Hand gehabt und ist betrunken gewesen. Und dann habe ich mit ihm über das Thema Zeit geredet. Ich bin zu ihm angesessen und habe gesagt, ich will mit ihm über das Thema Zeit reden. Und dann nachher hat er gesagt, da haben wir genau über die Zukunft geredet, da hat er gesagt, ja, aber also, eben die Zukunft hat für ihn auch nicht existiert. Er hat gesagt, das Wichtigste ist doch, was die Gegenwart und was heute ist und so. Und ist egal, was morgen ist. Und das ist so, ja, es geht auf. Oder? Das ist, und diesen Leuten muss man das Träumen wieder beibringen. Was wäre, wenn das eines Tages anders könnte aussehen als heute, oder bei ihm jetzt? Und es sind ganz spannende Sachen. Ganz, ganz spannendes Thema. Das ist...
Und es zeigt, glaube ich, auch, es kommt mega auf die Lebenssituation an. Also ich verstehe ihn sehr fest, wie er halt wirklich in der Gegenwart lebt, weil es gar nicht anders geht, weil wenn du keine Perspektive hast, in dem Sinn. Was hat er dir mitgegeben? Was ist dir so geblieben, was du vielleicht auch hast von ihm lernen können?
Er war sehr angstfrei gewesen. Irgendwie ist er... Aber ich weiß es nicht. Es ist schwierig, weil er ist wirklich in einem anderen Zustand gsi, in einem anderen Level. Und was hat er mir mitgegeben? Ja, er hat mir wahrscheinlich schon auch. Es tut weh, dann für mich so etwas zu sehen, weil es ist wieder, da geht es jetzt um Leben, um Zeit und er verpasst auch so viel Schönes, oder? Er verpasst so viel Schönes. Das ist so das gewesen, wo ich so gedacht habe, Jesus Gott, haben wir ein Glück, wo können mit klarem Verstand sehen, was Leben zu bieten hat.
Gerade das Thema Angst finde ich mega spannend in diesem Bezug, weil ganz viele Leute, ich glaube alle Menschen haben irgendwo durch eine Angst, die Zeit nicht richtig zu nutzen, keine Zeit zu haben, Zeit zu verlieren, schon gerade in den Alltagssituationen. Wie nach ist eigentlich die Angst bei dieser, oder wie wichtig ist der Punkt Angst bei der Zeit? Oder wie sehr präsent ist der?
Ja, ganz wirklich schöne Frage und spannend, weil, wie du sagst, die Leute haben Angst, Zeit zu verlieren, sie haben Angst, nicht gut mit ihr umzugehen. Das ist aber auch, wir haben so hohe Erwartungen an das Thema Zeit. Also wir haben sehr hohe Erwartungen, was dort alles rein muss. Also wir können, nehmen wir den Tag, er hat 24 Stunden und was da alles reingepresst wird, weißt du, und was da alles muss. Und ich habe kürzlich mit einer Freundin geredet, sie hat gesagt, weißt du, ich gehe jeden Abend so unzufrieden ins Bett, weil die Hälfte von meiner To-Do-Liste nicht gemacht ist und alles, was ich mir vorgenommen habe. Und ich habe das mit ihr dann angeschaut und wir haben dann, ich habe gesagt, ja, was muss denn alles dort rein in die 24 Stunden? Und da hat sie gesagt, ja, schlafen, essen, arbeiten, Yoga, das noch. Und sie hat wirklich angefangen aufzählen und ich habe das alles notiert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir es schwarz auf weiß. Wie viel Zeit brauchst du denn für das, für die Aktivität, für das? Und hintereinander geschrieben. Und am Schluss mache ich einen Strich unter die Liste und ich zähle zusammen. Und ich komme auf 31 Stunden.
Wow.
Und dann habe ich gesagt, schau, Und jetzt wundere ich dich, dass du unzufrieden ins Bett gehst. Mhm. Du musst dir das mal vorstellen, das Gefühl. Jeden Tag müsste ich 31 Stunden haben, dass sie könnte zufrieden ins Bett gehen.
Also es ist unmöglich.
Unmöglich.
Genau.
Unmöglich. Also ist das so die Erwartung? Ich sage, aber musst denn, was muss, oder? Mhm. Was kann, was muss? Und ich habe für mich angefangen, die Erwartungen komplett abzuschrauben auf das Minimum. Absolutes Minimum. Und habe es so gemacht, ich musste nach Taipei reisen, geschäftlich. Und die haben mir das dort beigebracht. Die haben so, ich habe mit ihnen genau auch über das Thema geredet, 24 Stunden, was muss dort rein? Und so wie sie alles aufgezählt hat, können wir sagen, das sind 7, 8, 9, 10 Sachen gewesen. Das muss rein sein, oder? Und die Taiwanesen haben mir angefangen, ich habe Einzelgespräche mit denen, mit 20 Leuten. Und der Erste sagt, ja, das und das und das, 3 Sachen. Okay. Dann kommt der Zweite. Ja, 3 Sachen. Das. Und ich sage, okay. Und ich sage dir, 20 Leute haben nur 3, ich sage dem, Säulen aufgezählt, die sie haben in ihrem Alltag. Und alle sind gleich. Alle haben die gleichen aufgezählt. Und das ist, manchmal war die Reihenfolge ein bisschen unterschiedlich, aber es war immer Work, Arbeit, Friends und Family. Immer die 3. Und ich weiss noch, ich bin in dem Flüger gesessen und habe gedacht, okay, das gefällt mir. 3 Sachen. Wie würde ich das machen, wenn ich es abbrechen auf 3 Sachen? Und bin gekommen auf ganz banal Body, Mind, Soul. Körper, Mind, Kopf und meine Seele. Und dann habe ich angefangen, und es ist gewaltig. Ich liebe es. Ich bin kein Fan von Plänen. Also ich habe genug Pläne, muss nicht noch mehr machen mir selber. Aber,
also du hast es einfach in deinem Kopf, Mensch?
Ja, also es ist so. Ich habe zum Beispiel früher bin ich aufgestanden und habe jeden Morgen Yoga gemacht. Mhm. Und als ich das aber angefangen habe, zu dem Body, Mind, Soul, ist es jetzt so, dass ich am Morgen stehe ich auf und dann frage ich mir, okay, was für einen Moment braucht heute mein Body? Was für einen Moment? Brauche ich Yoga? Oder eher Meditation? Oder brauche ich ein Eisbad? Oder sagt mein Körper zu mir, hey, lass mich in Ruhe, schlaf noch. Also, was braucht mein Körper? Und dann schaue ich, dass ich für den Körper heute einen Moment kreiere, den er will.
Ja, ich weiss es, Mensch.
Ja. Und das Gleiche mache ich für den Mind. Ich habe so Glück, dass ich meinen Job über alles liebe, wie auch du. Und das ist anregend für den Kopf. Ich muss der muss können drehen, der muss können nachdenken, der muss in die Tiefe gehen. Das liebe ich, oder? Das habe ich in meinem Alltag. Und Seele ist für mich Liebe, ist für mich Menschen. Und das ist jetzt für meine Seele, das ist Balsam, oder mit dir da zu sitzen. Und dann habe ich es schon. Dann ist es schon. Dann stell dir vor, du hast nur die 3 Sachen. Und dann gehst du am Abend zufrieden ins Bett. That's all I need. It's all I need. Das ist so.
Du lebst halt wirklich ganz anders.
Ja.
Und ich finde schon nur zu sagen, Work ist ein Teil von, oder Schaffen ist ein Teil von meinem Alltag. Ja, sicher, aber schon nur das Wort Schaffen ist halt schon so ein bisschen wie falsch. Weil ich glaube, es macht mega viel aus, wie man so ausspricht. Ich sage zum Beispiel, ist echt ein perfektes Beispiel, ich habe im Moment gerade Ferien von meinem Arbeitgeber aus. Ich bin permanent in Podcast-Studios und am Arbeiten für mich. Einfach meine Hobbys am Nachhinein. Und viele Leute verstehen das nicht. Weil sie sagen, wie, chill doch irgendwo ins Ausland, an den Strand oder so. Und für mich ist eigentlich im Moment, nein, ich muss jetzt echt machen. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich sage so nicht gerne, ich habe Ferien. Und für mich ist es einfach Ja, weil Ferien klingt für mich so befreiend, was es so mega ist. Aber für mich ist es einfach eine Radiopause. Ich bin nicht im Radiostudio, sondern eben im Podcaststudio oder sonst irgendwo. Für mich ist so, Ferien sind so, nein, ehrlich, ich habe nicht Ferien. Mhm. Und ich brauche sie im Moment auch noch. Ich würde mir schon Ferien gönnen, wenn ich sie wirklich bräuchte, aber ich habe einfach eine Radiopause. Und die ist nächste Woche wieder fertig und dann bin ich wieder im Studio. Aber ich bin nicht am Arbeiten, ich bin einfach am Radio machen. Das ist, ich finde es mega... Mega, es hat so eine, für mich selber, es wirkt ganz anders, wenn ich am Morgen sage, hey, ich gehe jetzt ins Studio, meine Mom zum Beispiel oder meine Geschwister, oder hey, ich gehe jetzt arbeiten. Nein, ich gehe ins Studio, ein Fakt. So. Und ehrlich wünsche ich das wirklich allen, dass sie wie sagen, ich gehe jetzt kreativ sein oder ich gehe jetzt Leute pflegen, statt ich gehe jetzt arbeiten.
Ja,
echt das, was eigentlich wirklich ist. Ja. Das macht, glaube ich, mega viel aus.
Ja, ganz schön.
Und das mit der Priorität, also die drei Sachen, muss man das auch mal für mich überlegen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und du bist ja gerade ein perfektes Beispiel eigentlich im Optimieren, weil du hast einen Podcast, du hast jetzt oder hast wieder Anfragen für Speakerin zu sein. Du hast ganz viele offene Projekte oder viele Sachen, die du machen könntest. Und du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt, ich möchte an meinem Buch arbeiten. Das hast du dir ja schon lange vorgenommen. Und du sagst jetzt wirklich, es ist Buchzeit, oder?
Also schau, das ist spannend, weil auch, ich denke, du bist auch so eine, du bist eine Creator-Maschine, oder? Das ist, das macht uns glücklich, oder? Etwas können zu kreieren, etwas, unsere Kreativität können ausleben, das ist, und einfach können zu kreieren, das ist einfach, ja, macht glücklich, oder? Und wenn du sagst, ich habe den Podcast gehabt, ich habe auf einer wöchentlichen Basis den Podcast rausgelassen, ich habe auf einer wöchentlichen Basis noch Videos gemacht, ich habe auf einer wöchentlichen Basis Newsletter rausgelassen, also einfach wirklich kreieren. Und dann ist aber immer im Hinterkopf ist das Buch gewesen. Das ist letzten September ist es mir zugeflogen, im Wald in Schweden. Du hast ganz einen anderen Plan und plötzlich kommt's. Und ich bin in dem Wald reingestanden, ich bin Holz holen mit der Garretten und dann kommt die Idee und ich musste stehen bleiben und es ist wie eine, es ist eine riesige Ohrfeige, die einfach so einmal durchrüttelt, oder? Und das ganze Buch ist mir gezeigt worden. Einfach durchgeblättert. Und ich bin paralysiert in dem Wald gestanden und habe einfach gedacht, hey, wenn es das Buch gäbe, es wäre mein Lieblingsbuch. Und dann dachte ich, wow. Dann dachte ich, holy moly. Ich dachte, ja gut, aber dann muss ich das schreiben, oder? Und diese Idee hat natürlich immer, die ist immer da gewesen. Weißt du, also beim Podcast machen, wenn ich meine Keynotes gegeben habe, dann manchmal hat sie so ein bisschen, weißt, angeklopft im Sinn von, hallo, bin immer noch da. Und ich gehe nicht, ich bin immer da. Und ich dachte, nein, gang weg.
Ich weiss es sogar, du hast auf Instagram hast sogar gepostet, ich möchte ein Buch schreiben, aber ich habe gar keine Zeit, aber die Idee ist in meinem Kopf, das weiss ich noch genau.
Ja, genau. Und irgendwann ist es einfach, das Klopfen ist immer stärker geworden, immer stärker. Und dann nachher habe ich im April habe ich gesagt, oder im März, nein, April, wo ich die höchsten Listener-Quote hatte von Podcast. Es ist alles durchgegangen. Ich habe Anfragen bekommen für Keynotes. Es ist, weißt du, es ist so ironisch. Es hat so lange gedauert, um dort hinzukommen, dass ich sagen konnte, jetzt funktioniert es, oder? Und dann sage ich, bye-bye.
Ich schreibe jetzt ein Buch.
Ich bin dann mal weg. Und also das ist auch, ich kann mich so amüsieren über das. Und dann bin ich auf Schweden und habe nichts mehr müssen. Von einem Tag auf den anderen, nach Jahren, habe ich keinen Podcast müssen rausbringen am Sonntag, kein Newsletter am Montagmorgen. Und weißt du, was passiert ist? Ich bin so in eine Leere gefallen. Ich bin so überfordert gewesen von dieser, dass nichts mehr rum war. Es stimmt nicht, das Buch wäre ja da. Und ich könnte ja kreieren, jeden Tag. Aber Und das ist ein grosses Thema, Deadlines, weißt? Plötzlich hast du keine Deadline mehr. Und dann bin ich in einer Leerigkeit, 10 Tage. Ich bin umgewandelt wie ein Phantom, wie ein Geist, wo also völlig, völlig unerwartet. Und ich weiss noch, dass ich so gedacht habe, I should be happy now. Ich müsste jetzt glücklich sein. Ich muss nichts mehr. Ich müsste jetzt glücklich sein. Und bin gar nicht so glücklich gewesen, wenn ich das erdenkt habe, es wäre so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kommt das Thema Zeit wieder. Dann habe ich gedacht, aha, ich verstehe jetzt. Veränderung. Ich liebe Veränderung. Dann habe ich gedacht, Veränderung braucht Zeit. Du musst jetzt an die neue Veränderung daran gewöhnen. Gib dir Zeit. Okay. Habe ich gemacht. Und habe, weißt, jeden Tag, ich bin unglaublich diszipliniert. Ich habe jeden Tag geschrieben. Und das hat mich glücklich gemacht. Aber es ist immer noch so, dass das Wow, irgendwie, das hat mir gefehlt.
Hast du so ein bisschen romantischer vorgestellt, so ein Buch zu schreiben?
Also das ist nochmal ganz etwas anderes.
Also ich stelle mir das wahnsinnig vor. Man muss vielleicht noch sagen, ich glaube, das haben wir gar nicht angesprochen gehabt, du lebst auch noch in Schweden, also du bist Schweizerin,
ja.
Schwedin, gell?
Ja.
Einfach, dass man nachher kommt, warum du in Schweden bist und dort einfach gehst, Holz sammeln. So. Du hast dort ein wunderschönes Daheim.
Genau. Und ich bin Hälfte etwa jetzt, ja. Und Buch schreiben ist also wirklich nicht so schön, wenn man sich das vorschreibt oder vorstellt, ganz klar. Es ist, und vor allem, weißt du, es kann wahnsinnig frustrieren. Ich habe gute Tage und ich habe traurige Tage, es ist mir ja gezeigt worden, das Buch. Es ist alles in meinem Kopf. Aber wenn du die Worte nicht dazu findest, wenn du es nicht so rausbekommst, wie es im Kopf ist, das kann manchmal noch ein bisschen frustrierend sein. Und das andere ist aber, dann habe ich gedacht, okay, also erst vor einer Woche bin ich wieder angesessen und habe gesagt, okay, jetzt sind 2-3 Monate vergangen und etwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Und dann habe ich mir gesagt, und das ist so das auch, wir haben immer das Gefühl, es gibt nur 2 Optionen. Also Job behalten oder kündigen. Ja oder nein. Black or white. Aber es gibt so viel mehr Optionen dazwischen. Es gibt die Nuancen. Und dann habe ich gesagt, okay, das sind die besten Brainstormings übrigens, wenn du hinsitzt und versuchst, die verschiedenen Optionen herauszufinden. Das ist eben nicht nur ja oder nein. Dann habe ich gesagt, also, ich könnte wieder anfangen zu podden.
Sorry, ich muss gerade lachen.
In Schweden sagt man podda.
So gut, podda. Ich sage das nicht so. Ich gehe Podcast oder Podcastle oder irgendwie podda finde ich super. Gell? Finde ich gut. Podde. Merci für das Wort. Sorry, ich hatte nicht mal unterbrechen, aber ich gehe podda.
Ich gehe podda. Soll ich wieder podda? Nein.
Sorry. Warte, ich muss schnell Wasser trinken, das ist so lustig.
Ich auch. Also, warte schon.
Ja. Boden. Ja, ist gut. Okay. Ich werde wieder weg.
Gut, ich auch. Ich gebe wieder Keynotes. Nein. Alles nein. Und plötzlich kommt eine kleine Idee. Ich mache den Newsletter wieder. Den Monday Blues Rebel Newsletter. Und dann habe ich den wieder angefangen zu machen. Und das hat mich so happy gemacht. Weißt du, wieder so eine kleine Aufgabe zu haben. Und weißt du, was das andere auch noch ist zum Thema Zeit, ist immer wichtig, was wir vorher gesagt haben. Leute, die Angst haben, Zeit verlieren oder so. Sinn. Wenn du Sinn in deinem Alltag hast, Sinn oder etwas Sinnvolles machst, wenn dein Job dir Sinn gibt, das ist wichtig. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin mir plötzlich, ich hatte so viele Leute gehabt, die mir immer wieder gesagt haben, hey, deine Arbeit hilft mir. Was du machst, hat mein Leben verändert. Ich habe gestern nach meinem Speech eine Frau gehabt, die ist zu mir und hat gesagt, ich werde nie mehr sagen, ich habe keine Zeit. Sie hat gesagt, danke.
Schön.
Ja. Und ich mache das nicht für die anderen. Ich habe schon immer, wenn ich etwas mache, ich mache das vor allem eben, weil ich einfach Freude daran habe. Weil ich muss kreativ sein, ich muss können kreieren. Aber plötzlich, das hat mir auch gefehlt, sinnvolle Arbeit zu kreieren, hat mir gefehlt. Obwohl das Buch ganz klar das soll werden auch. Aber so in einem kleineren Format. Und auch da kommt wieder das Thema Zeit. Das Buch ist in der Zukunft, oder? Ist für mich schwierig zu greifen.
Mhm. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie es aussieht, mhm, wahrscheinlich.
Ja, und ich muss etwas in der Gegenwart haben, das ich kann kreieren und fertig machen.
Mhm.
Und dann rausgeben. Ja, kennst du das?
Ja, definitiv. Und ich glaube, bei dir ist halt eben wirklich Problem in dem Sinn war, dass du vorher so viel hast gemacht, was du gerne machst und mhm, gar keine Auszeit hast gebraucht. Ich verstehe, jeden Moment einen Podcast rauszubringen. Das ist ja eine wahnsinnige Leistung. Also schon ein Druck, es muss ja auch inhaltlich stimmen etc. Und der Newsletter und so, das sind schon Deadlines, die mhm, dich unter Druck setzen. Aber du hast es so gerne gemacht, mhm, dass du dann, wo du das nicht mehr hast gemacht, mhm, auch im Unterbewusstsein wie hast du vermisst.
Mhm.
Oder? Weil du es mhm, so gerne hast gemacht. Weil es ja eigentlich mhm, ein super Zeichen ist. Also eigentlich mhm, ist das mega positiv.
Mhm.
Du hast ja nicht irgendwo gekündigt und die Job, den du nicht gerne hast gemacht, wie verlassen, überhaupt nee, nicht. Und ich glaube, das ist es wie, ja. Mhm. Wie wichtig sind denn die Momente, dass du eben kannst kreieren, für das du dann das Buch kannst schreiben? Weil in Schweden, du bist ja dort wirklich, glaube irgendwo, also du hast ja keinen Nachbarn, oder? Also du bist wirklich im Gacko, in einem wunderschönen Gacko.
Ja.
Ist das gut, für ein Buch zu schreiben, oder solltest du, oder, weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Das unter den Leuten mm-hmm, sein und Erfahrungen mm-hmm, sammeln und Gespräche und so.
Ich glaube, darum komme ich auch immer wieder zurück.
Okay.
Also darum komme ich, das habe ich, wenn ich da in der Schweiz bin, habe ich das. Dann bin ich, also auch jetzt, weißt du, ich suche das jetzt auf. Mit dir da dürfen zu sitzen, dürfen reden, jemanden zu sehen, ein Gesicht zu sehen, wo nicht der Samuel ist, weil nachher ist es 2 bis 3 Monate Samuel. Aber also für meine Kreativität, vor allem was Buch anbelangt, brauche ich die schwedische Magie, das Licht, die Natur, die Stille, die Ruhe, das Wasser. Und wir sind dort komplett, also wir mieten das Häuschen. Und das ist eben, du hast keinen Nachbarn, nichts, du siehst keinen Mensch. Es ist auf einer kleinen Insel in einem grossen See. Wir haben keine Elektrizität, wir haben kein fließendes Wasser. Also es ist alles, es ist auch ein ganz anderes Leben. Es ist back to the basics. Und das macht irgendetwas mit mir. Also es ist wirklich, ich bin in einer anderen Energie. Ich habe Leute, also eine von meinen besten Freundinnen, sie sagt, ich spüre, wenn du in Schweden bist, anhand von deinen Podcasts allein. Also die sind,
was?
Ja, ja. Sie hat immer gesagt, jetzt ist sie wieder in Schweden. Ohne, wenn sie es nicht würde wissen. Sie sagt, das hast du dort gemacht.
Krass.
Unglaublich.
Ja, das finde ich ziemlich krass.
Und es ist magisch dort oben. Es ist einfach, jeder, wo schon mal in Schweden oder im Norden war, der weiß, dass das Licht, also allein schon das Licht ist anders. Es ist eine Magie, die ich nicht greifen kann. Und ich, jedes Mal, wenn ich zurückkomme, und ich meine, Arosa, es ist paradiesisch dort oben. Und jedes Mal sage ich mir, wenn ich weggehe von Schweden, sage ich so, jetzt nehme ich das mit und jetzt gehe ich auf Arosa und ziehe das weiter. Aber es verändert sich. Es verändert sich wirklich. Und ich habe das wie müssen akzeptieren. Und dass es da eher so etwas ist, dass ich dann wieder einfach die Seele vor allem auch wieder mit Menschen, der Umgang mit Menschen, dann das auch geniessen und dass das auch dazugehört. Und vielleicht werde ich das, was jetzt da passiert, in diesen 2 Monaten, wo ich wirklich viel Menschenkontakt hatte, das wird sich vielleicht auch. Das, das ist ein Einfluss sicherlich aufs Buch, wo aber dann vielleicht eher sich zeigt, wenn ich wieder im Nichts draussen bin, in der Natur in Schweden.
Mhm. Mhm. Kannst du in Schweden besser oder gehst du in Schweden anders mit der Zeit um als in Arosa? Mit deiner Zeit?
Also für mich ist die Zeit, ich versuche sehr zeitlos zu leben, auch wenn ich da in der Schweiz bin, wo ich sehr taktet bin. Also ich meine, man hat einen Vortrag am 7. Uhr, dann ist der Vortrag am 7. Uhr. Also weißt du, was ich meine? Wir haben jetzt auch abgemacht und das meine ich mit, die Zeiten sind gegeben und gleichzeitig versuche ich zeitlos zu leben. Das ist jetzt für mich eher ein Moment, das, was wir jetzt haben. Und nicht, okay, vom 12 bis zum 2 bin ich jetzt da, sondern das ist jetzt unser Moment. Und eben so, von dem her, Zeit ist für mich immer so ein bisschen eher gleich. Die Frage für mich ist der Rhythmus. Der verändert sich. Der verändert sich ganz klar und der Rhythmus hat so viel mit dem Thema Zeit zu tun. Oder? Also, das kann man sich eben mit dem Gehtempo, mit der Gehgeschwindigkeit, also wie schnell läuft man. In Schweden laufe ich sicher langsamer wie da. Der Rhythmus ist langsamer, weil es auch, der Abwasch machst du im See. Also das ist, es geht alles langsamer. Kochen machst du über dem Feuer. Mhm. Auch das ist etwas anderes. Und der Rhythmus ist anders, aber von der Zeit her bleibt es immer gleich. Ich sage ja immer, die Zeit ist immer da. Mhm. Egal wo, egal wann. Die Zeit ist immer da. Ja.
Und du hast vorhin schon die Momente angesprochen gehabt. Du sagst ja, die Momente sind ein mega wichtiger Teil der Zeit und vom Leben. Wie unterscheidest du die verschiedenen Momente? Du hast ja zum Beispiel deine Golden Moments. Mhm. Ich probiere es zu erklären. Darf ich ein Beispiel sagen? Und dann sagst du, ob das ein Golden Moment ist.
Unbedingt.
Wenn man, also ich müsste es ehrlich fast zeigen, zu Thun, das ist so eine kleinere Stadt hier. Mhm. Ehrlich ein Dorf für alle, die in einer Großstadt sind, aber es ist eine Stadt. Dort hat es so wie eine Panoramabrücke. Mhm. Also es ist eine Panoramabrücke, wo du mit dem Auto drüber kannst fahren oder drüber laufen und dann siehst du die ganze Bergkette. Mhm. Und am Abend ist es so, meistens wenn ich ins Training fahre, gegen so die Sonne unter. Und das ist für mich so ein Golden Moment, wo ich so am Fahren bin, einigermaßen auf die Straße schaue, aber dann die Berge anschaue und denke, wow. Mhm. Einfach schon der Wow-Moment. Mhm. So, ich denke auch nichts anderes, nur so, aber es geht vielleicht 2 Sekunden und dann bin ich wieder am Weiterfahren. Mhm. Ist das für dich ein Golden Moment?
Mhm. Ja, absolut. Es ist, für mich Zeit besteht aus Moment. Und ich sage immer, ich laufe von einem Moment in den anderen. Jetzt bin ich in dem Moment. Der Weg da ane im Bus war der Moment vor dem Moment gewesen. Nachher mit dem Bus zurückzufahren, ist der nächste Moment. Also ich tue wirklich Zeit aufteilen in Momente. Und dann gibt es spezielle Momente, es gibt eher die banaleren Momente, aber alles ist ein Moment. Und die Golden Moments, die sind so für mich wirklich die goldigen. Wie du sagst, die Sonne, das ist ein schöner, aber vielleicht muss man sie nicht einmal benennen. Vielleicht sind es einfach nur Momente. Und als ich kurz bevor mein Körper das Gefühl hatte, voilà, that's it. Jetzt gehen wir irgendwo anders hin. Kurz bevor ich gestorben bin, oder fast gestorben bin, logisch, dort ist mir auch, also ich glaube, das ist so ein schönes Abschiedsgeschenk vom Leben, wenn dann die Bilder kommen. Das ist ein Flashback, das ich hatte vom Moment aus meinem Leben. Und das ist wie ein Bilderbuch, das einfach einmal schnell durchblättert wird. Oder? Und ich weiss noch, dass ich dort gelegen bin und die Bilder sind mir einfach gezeigt worden. Und das sind Momente aus dem Alltag gewesen, aus meinem Leben. Und als ich dann das Ganze überlebt habe, weil ich gerettet worden bin von der Lupa, von unserem Hund, die Momente sind mir nicht aus dem Kopf. Weil sie sind eher ein bisschen banal gsi. Und ich weiss noch, dass ich so gedacht habe, aha, ist das mein Leben gsi? What the? Weißt du, so, why? Wieso nicht die spektakulären Momente? Wieso die Momente?
Was zum Beispiel?
Ein Bild war von mir und dem Papa in der Pizzeria. Aber das war kein spezieller Moment, weil das haben wir schon öfters erlebt. Also so etwas, eher etwas Alltägliches. Mhm. Und da bin ich dem auch, dann habe ich angefangen zu recherchieren, wo ich in der Rehabilitation war. Die Momente sind mir nicht aus dem Kopf. Ich habe immer gedacht, wieso die? Wieso ist mir das Bild gezeigt worden? Und ich habe angefangen mit allen zu reden, die sich mit dem Thema Nahtod schon mal befasst haben. Ich bin bei Psychologen, Psychiater, Neurowissenschaftler, Schamanen, Gurus. Ich habe sie alle durch. Ich bin alle durch. Und einer hat es auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, also theoretisch haben sie alle das Gleiche gesagt, aber einer hat gesagt, Anna, was du uns fragst, ist, an was erinnert sich der Mensch? Und er hat gesagt, nicht nur am Ende vom Lebens, so wie wenn das Bilderbuch gezeigt wird, sondern wenn du heute Abend im Bett liegst und wir machen die Augen zu und dann überlegst, was habe ich heute erlebt? Du wirst auch Bilder haben. Du wirst auch Bilder bekommen. Und es ist nichts anderes. Und was werden das für Bilder sein? Musst du mal testen. Musst du mal heute Abend im Bett liegen und dann machst du die Augen zu und denkst an heute, was ist passiert. Und er sagt, wir speichern Momente ab, die emotional intensiv gewesen sind. Also, oder nicht einmal unbedingt intensiv, aber es muss eine Emotion drin gewesen sein. Das speichert der Körper ab. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat er gesagt, das, was du als banale Moment bezeichnest, die werden gar nicht so banal sein, wie du denkst. Gang heim. Ich habe mir sie damals in einem Buch aufgeschrieben. Da hat er gesagt, schau den Moment nochmal an. Da bin ich heim und jetzt nehmen wir den Moment mit dem Papa in der Pizzeria. Das war nur ein Bruchteil von einem grösseren Moment gewesen. Weil der Papa ist an dem Abend heimgekommen und hat gesagt, heute Abend führe ich die Anna aus. Heute Abend mache ich ein Tête-à-Tête mit der Anna. Meine Mama musste daheim bleiben, meine Geschwister mussten daheim bleiben. Er ist mit mir raus. Und ich bin als das kleine Mädchen, sitze ich in dieser Pizzeria. Und ich bin stolz. Ich bin so stolz gsi, um dort mit ihm allein zu sein. Und ich erinnere mich an den Gedanken, dass ich so umeinander geschaut und habe gedacht, was denken sie echt, wieso nur mit mir raus ist, oder?
Oh, ja.
Und das ist Stolz, Liebe, Dankbarkeit. Das ist alles in dem Moment drin gsi.
Und das erst nachher ist dir das bewusst worden, ja. In dem Fall?
Ja. Ein anderer Moment war an der ersten Beerdigung, wo ich war. Das war Traurigkeit. Und dort habe ich verstanden, warte mal, okay, wenn es darum geht, wenn das unser Leben ist, wenn das Leben aus aneinandergereihten Momenten besteht, dann kann ich sie auch kreieren. Also das ist dann plötzlich für mich so, ich bin so in so ein in so einen Wahn reinkommen, um diesen Moment selber zu kreieren.
Eigentlich ist es ja so, dass wenn du dann mal am Sterben bist, willst du eigentlich jetzt schon wie können sagen, diesen Moment will ich dann, Moment, oder? Irgendwo durch?
Ja, 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 das hat etwas. Und vor allem, aber jetzt, ist lustig, ja, jetzt zum Beispiel, was könnte ich jetzt machen, dass jetzt der Moment, den wir jetzt hier erleben, oder, dass wir den Moment vom Leben gezeigt wird, oder heute Abend. Jetzt weiss ich, mit einer Emotion fühlen, oder?
Mhm.
Und auch umso mehr wir in der Gegenwart sind, also wenn wir jetzt den Moment können geniessen können, wenn wir können Freude entwickeln können, dann wird er eher abgespeichert, oder? Dann ist er, jetzt spürst du den Moment, oder? Du kannst ihn greifen. Mhm. Und ich glaube, das war dann so für mich gewesen, dass ich eben, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ich muss sie aber eben kreieren, ich kann sie kreieren. Aber weißt du was, sie sind schon alle da. Also wir müssen sie nur sehen. Und von dem her, weißt du, sie sind schon da. Ich sage immer so, der erste Schritt ist vielleicht einfach, sie nur wieder zu sehen. Mhm. Und dann kommt wieder der Rhythmus, dann kommt das Tempo, wenn wir natürlich durchs Leben durchsäckeln oder durch den Tag springend, dann sehen wir auch die Momente nicht mehr. Und ja, es hat etwas. Es hat etwas, sie können zu kreieren, aber einfach sie auch können so richtig wahrnehmen und aufsaugen.
Wie kann man denn jetzt geht an so einem stressigen Tag, die gibt es ja halt einfach gleich, mhm. wo man null Zeit für sich, kann nehmen kann. Oder erst ganz, ganz spät, wo man wirklich von morgen bis am Abend gestresst ist. Wie kann man denn die Momente gleich wahrnehmen? Oder braucht es das dann gar nicht? Weil
es ist auch ein Moment. Es ist, weißt du, es geht auch nicht. Ja, genau. Das habe ich auch an meinem vorgestern, der Vortrag. Das hat mir eine Frau hat mich auch darauf angesprochen. Hat sie gesagt, du, was deine Murmur gesagt hat, hat sie so recht. Und meine Murmur ist meine Grossmama. Das heisst, also Murmur heisst Mama, Mama. Mhm, das ist die Mama von meiner Mama, Murmur. Ja. Und die Murmur hat mir einmal gesagt, so, ja, wenn du über so die Momente und Create Moments, sie hat auch irgendeinen Speech gesehen und hat gesagt, du redest nur über die Happy Moments und das ist so nicht wahr und so. Und ich so, oh, sagt sie, weißt, das Leben hat dann auch andere Momente zu bieten. Also bist du nicht böse. Und da hat sie so gesagt, sie hat sich einmal gesagt, wo sie so in einem schlechten Moment drin war, hat sie gesagt, auch die gehören dazu. Und sie hat gesagt, ja, tardam alla, I take them all, ich nehme sie alle. Und das hat für mich vieles verändert. Ich habe gedacht, warte mal, was wäre, stell dir das mal vor, wenn die schlechten, die traurigen, die schwierigen Momente gleich viel Wert hätten wie die guten Momente. Das ist die Crème de la Crème, wenn es um Moments geht. Und das habe ich mir dann gesagt. Und ich weiß noch, dass ich in einer, aus einer Beziehung kam. Und es war eine ganz schwierige Zeit, eine traurige Zeit. Aber ich weiß noch, dass ich dort am Boden gesessen bin, in meinem Büro, und ich habe brüllt, ein kleines Häufchen Elend bin ich gewesen. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich gedacht habe, geniesse das. Das ist jetzt ein unglaublicher, trauriger Moment, aber es ist ein Moment. Mhm. Auch der wird mir vielleicht gezeigt. Weißt
du? Mega.
Auch das. Und darum, auch ein stressiger Moment ist auch ein Moment.
Ja, was ich einen schönen Gedanken finde, ist, wenn du in einem mega traurigen Moment bist, dann zeigt dir eigentlich nur, wie toll dein Leben vorher war und wie toll, dass es dann wieder wird. Mhm. Weil wenn ja alles immer super würde laufen, dann hast du gar keine Relation. Und ja. Auch mit dem stressigen Moment, das mache ich jetzt aber oft, wenn ich gestresst bin, weiss ich, hey, gestern bin ich gar nicht gestresst gewesen, bin mir es gar nicht bewusst gewesen, erst jetzt, als ich gestresst bin. Und morgen, oder wenn ich an dem Ort ankomme, wo ich jetzt mega herstresse, dann wird alles super sein, dann werde ich locker sein, irgendwann wirst du nicht mehr gestresst sein, dass man wirklich den Moment wahrnimmt und schätzt, dass es eben die anderen Momente gibt, auch so das Zusammenspiel, das ist super wichtig.
Gell.
Klar ist man immer noch gleich traurig und es wird wie nicht besser, aber man nimmt es halt bewusst wahr und weiss, okay, es kommt dann wieder gut, weil gestern ist mir, oder vor einem Jahr ist mir, habe ich die beste Zeit von meinem Leben gehabt, die kommt wieder so. Das ist mega schön.
Und ich meine, wir lernen natürlich, manchmal lernen wir von den traurigen oder von den schwierigen Momenten, lernen wir so viel. Mhm. Und darum, ja, sie haben genau so eine Wichtigkeit wie die Happy Moments, wie die Golden Moments. Sie haben genau so eine Wichtigkeit.
Definitiv.
Ja. Darf ich schnell eine Geschichte erzählen? Und
sicher?
Zwar, weil auf dem Weg da an, und da habe ich gedacht, das muss ich dir erzählen, auf dem Weg da an fährt man an einem Friedhof vorbei. Und ich habe 7 Jahre in Nyon gewohnt, bei Genf, mit dem Samuel zusammen. Und ich bin jeden Mittag auf dem Friedhof. Also ich habe meine Mittagspause auf einem Bänkli auf dem Friedhof verbracht. Und so viel zum Thema Zeit, oder? Also so viel. Jemand hat mich kürzlich gefragt, ah, das hätte ich können sagen. Jetzt ich schicke ihr den Podcast. Weil sie hat gesagt, wie kannst du machen, dass du dich an den Tod erinnerst?
Was heisst es konkret, sich an den Tod erinnern? Ich habe ihn ja wie noch nicht gehabt. Also weißt du? Also, zum Glück.
Ja, okay. Nein, also ich habe dann erzählt, dass wenn ich jeden Tag an den Tod denke, dass mich das anspornt, um das Leben zu leben. Also ist eine Ironie drin. Sich an den Tod, also an den Tod nicht zu erinnern, an den Tod zu denken, macht, dass ich das Leben noch voller lebe. Und eine Frau hat mir dann gefragt nach dem Vortrag, hat sie gesagt, was machst du, dass du, also gibt es irgendetwas, dass du dich kannst erinnern, dass du jeden Tag an, mal an den Tod denken. Und meinem Mann habe ich, am Samuel, der hatte so einen kleinen Totenkopf auf dem Bürotisch stehen. Den habe ich ihm geschenkt, weil Totenkopf erinnert dich auch an den Tod. Oder macht, dass du mal an den Tod dran denkst. Und, aber was ihr hätte können sagen, ist, verbring die Mittagspause im Friedhof. Oder auf dem Friedhof. Und auch das, das ist für mich, es ist eben nicht, es ist, ich habe 7 Jahre lang in Nyon gewohnt und ich bin jeden Mittag auf dem Friedhof. Und nur, um einfach dort zu sitzen und zu wissen, hey, ich lebe noch. Was ist das für ein Geschenk? Da liegen Hunderte von Menschen herum, die haben das nicht mehr. Die haben das Geschenk Leben nicht mehr. Und manchmal müssen wir uns daran erinnern, dass das ein Geschenk ist und dass wir, hey, you are alive.
Ich verstehe dich mega und ich finde es sehr bewundernswert, dass du das machst, weil ja auch, ich habe einfach kein gutes Gefühl, wenn ich auf dem Friedhof bin, ich persönlich.
Ja.
Und darum mega gut, weil, also weißt du, könntest dir ja einfach eine Erinnerung ins Handy tun, an den Tod denken. Also weißt du, ich meine, es geht ja, es ging einfacher.
Ja.
Warum hast du dich für die Variante entschieden?
Also es ist zufällig entstanden. Ich bin spazieren an einem Mittag in Nyon und ich bin dann plötzlich vor dem Friedhof gewesen und dachte, jetzt laufe ich mal da durch. Und ich habe ja, kannst du dich erinnern, dass ich auch so einen Moment ist mir gezeigt worden von der ersten Beerdigung, die ich erlebt habe als Kind. Und ich war zutiefst bedrückt gewesen, dass das so ein schwerer Moment muss sein, wenn jemand stirbt, oder? Also, dass man, dass das so traurig muss sein. Und es gibt andere Kulturen, dort wird das feiert man, wenn jemand stirbt. Also in Afrika, in Mexiko, in asiatischen Ländern gibt's, dann wird der Tod gefeiert, oder? Das ist, es wird ein Fest gemacht. Und bei uns, ich finde es so bedrückend, unsere Beerdigungen. Ich finde es ganz etwas. Also ich kann nicht gehen. Es macht mich so traurig, oder? Also es ist wirklich ein bedrückender Moment. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt laufe ich mal über den Friedhof. Und dann habe ich aber die Farben, die Blumen gesehen. Und es sind so schöne Blumen überall gesehen. Und plötzlich hat es dort so viele Salamander. Ich bin auf ein Bänkli gesessen. Und dann sind die Salamander vorgekommen. Und ich dachte, Jesus Gott, das war so etwas Magisches gewesen, wo die Salamander gekommen sind. Und so schön. Und dann habe ich gedacht, das darf nicht so heavy sein. Oder? Und dann laufe ich weiter und habe versucht, wirklich mich auf die Blumen zu konzentrieren. Dann komme ich zu einem Grab. Ich weiss noch, von einer Journalistin. Es ist der Name gestanden und unten dran Journalistin. Und dort hat es nicht eine Blume gehabt und es war völlig verwelkt gewesen und ganz, also einfach ein vergessenes Grab. Und dann habe ich gedacht, das müsste man wässern. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Ich wässere jetzt das Grab. Ich komme jetzt jeden Tag da an und ich wässere das Grab.
Wow.
Und dann habe ich das angefangen zu machen und ich kann einfach ein Bild aufbauen von dieser Journalistin. Ich weiß nicht, ich habe sie dann irgendwann gegoogelt, aber du findest nichts. Das ist in den 20er Jahren ist sie gestorben. Und, Und das ist eine Freundin von mir geworden. Ich bin, Mittag bin ich also zu dieser Journalistin, habe ihr ein Grab bewässert, habe mit ihr geredet, habe mit ihr über das Thema Zeit geredet. Und ja, es ist sehr speziell gewesen. Und es ist dann, und dann habe ich so einen, das ist ein Ritual geworden, nichts anderes. Mhm. So wie es einfach ein Spaziergang, sonst so am See entlang, ist es dann für mich ein Spaziergang über den Friedhof geworden. Und auch mit dem Thema, ich kann eben, der Tod darf kein Tabuthema sein. Und das muss etwas sein, wo leicht ist, auch für mich. Ich habe mich mit dem müssen auseinandersetzen und mit dem befassen, dass es okay ist. Und dort sind mir jenste Ideen gekommen zum Thema Zeit. Ich habe dort auch «The Last Letter», den letzten Brief. Also ich habe jenste letzte Briefe, die sind alle schon parat. Also wenn ich heute unter das Tram komme, dann wird morgen, sollte meine Familie «The Last Letter Nummer 1» lesen. Sie wissen, wo der ist. Und dort drin steht, wie sie sollen, was sie sollen machen und dass es nicht so schlimm ist und dass sie, ja, ich gebe ihnen so eine Anleitung. Mhm. Ich hätte die gern. Wir hatten mal einen Freund gehabt, der ist so unerwartet gestorben und niemand, ich weiß noch, wir sind bei seiner Familie daheim gewesen und seine Frau sagt, ich weiß nicht, was er hätte wollen. Ich weiß nicht, was er, ich weiß nicht, was ich muss machen. Und ich habe so gedacht, wow, wenn sie jetzt den Last Letter könnt lesen, wo er sagt, bist nicht so traurig und mache das fest und hört Elvis Presley und mich verbrennen und tun meine Aschen ins Meer oder so, jenste, gib ihr etwas zu machen, dass es nicht so brutal ist, oder? Und die Idee ist mir auch auf dem Friedhof in Nio gekommen, das weiss ich noch.
Krass.
Wie gehst du mit dem Thema um? Also weißt du, wie ist es für dich? Du sagst eben, Friedhof ist auch, es ist bedrückend, es ist...
Ja, also ich habe vor allem einfach auch Schiss. Ja. Also wirklich, ich habe Schiss auf Friedhof.
Ja.
Grundsätzlich, also ich persönlich habe zum Beispiel nicht Angst vor dem Tod, überhaupt nicht. Mhm. Aber ich habe eine Zeit lang, also ich glaube mega an Träume und so, dass die wahr werden. Mhm. Und ich träume teilweise sehr intensiv. Und eine Zeit lang habe ich wirklich jede Nacht geträumt, dass ich mit Freunden bergsteigen und immer fallen andere runter. Mhm. Also ich gehe mit einem Kollegen, er fällt runter und stirbt, mit einer anderen Kollegin, jede Nacht. Und so habe ich dann richtig Schiss bekommen. Also wirklich, ich bin dann im Alltag gewesen, normal am Arbeiten. Und wenn mein Handy hat geläutet, ganz normal geläutet, zu einer normalen Zeit, wo wir Leute dürfen anrufen, ich bin panisch an das Handy abgenommen, als App, weil ich einfach habe, wie schon erwartet, irgendeine Nachricht kommt, wo ich das habe träumt. Mm. Und so, da habe ich schon mega, mega Schiss, wie einfach irgendwie jemanden zu verlieren in dem Sinn. Aber das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, also ich träume das im Moment nicht mehr. Aber einfach sobald es irgendwie in einen Traum kommt, habe ich schon richtig plötzlich Panik und so. Mhm. Aber sonst, also ich finde es mega gut, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt. Mhm. Wie auch immer, ob man jetzt ein Buch liest, ob man redet darüber, ob man auf einen Friedhof geht, das kann ja jeder selber wie entscheiden. Aber schlussendlich finde ich halt wie auch, wenn er jemand irgendwie verstorben ist, kann eben die Beziehung ja dann gleich weitergehen. Also weißt du, das tut mich ein bisschen beruhigen.
Ja.
Ich weiss zwar nicht, wo die Person ist in dem Sinn, aber ich weiss wie, dass, also ich kann immer noch ans Grab gehen und Sachen erzählen. Klar, das ist so locker flockig gesagt, überhaupt nicht, aber einfach so, es ist ja dann nicht die Freundschaft oder die Liebe oder was auch immer vorbei, sondern man ist nicht mehr physisch beieinander. Das beruhigt mich mega.
Ja, und vor allem, weißt du was, das erinnert mich aber auch an, wie kann man, also ich habe mir überlegt, habe ich meine Liebsten, also denen dort, wo ich am meisten Schiss habe, um sie zu verlieren, wo ich weiss, dass der Verlust wär ganz schwierig für mich, wissen sie alles, gibt es unausgesprochene Sachen.
Mhm.
Und das ist für mich, weißt du, ich habe so viele Frauen erlebt, die mit Bedauern gestorben sind.
Ja.
Und ich bin als kleines, also als junge Frau, ich bin anfangs 20 gewesen, ich weiss noch einmal, wo eine Frau gestorben ist, das war da im Berner Oberland, also nein, im Berner Oberland gewesen, habe ich sie besucht, habe ich zum Abschied nehmen. Und ich habe damals in Luzern gewohnt und ich bin in dem Auto gesessen und ich habe mich von ihr verabschiedet und ich bin nach Luzern gefahren und ich habe gedacht, sie hat mir gesagt, weisst, ich sterbe mit Bedauern. Und das war für mich ein Stich ins Herz gewesen. Und ich bin im Auto gesessen und habe überlegt, wie lebt man ein Leben ohne Bedauern? Gibt es das überhaupt? Und ich habe für mich dann einfach gesagt, es darf nichts Unausgesprochenes herum sein. Also es muss bei mir, es muss aufgeräumt sein. Es muss alle müssen, wenn ich aus dem Haus gehe, weil ich auf die Post gehe, sollst du den Kuss sehen, den ich Samuel gebe. Das ist nicht ein Kuss, das ist nicht einfach ein flüchtiger Kuss. Das ist ein saftiger, nasser, fester Kuss. Es ist nicht unausgesprochen. Und meine Schwester weiss, dass ich sie über alles liebe. Und das muss heute werde ich es jetzt wieder sagen, weil ich jetzt denke, ich muss es wieder sagen. Aber das sind so für mich so Sachen, eben können, es muss aufgeräumt sein. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass man mit dem Tod besser umgehen kann.
Definitiv, ja. Und ich finde eben deine Einstellung mega gut. Und darum bin ich froh, dass du das im Podcast angesprochen hast, obwohl ich es gar nicht irgendwie geplant habe oder so. Das eben okay ist, sich so Gedanken zu machen, weil meine Eltern sind zum Beispiel krass, sie sagen so, denk doch nicht dran, geht's eigentlich noch, du bist viel zu jung und so. Wir haben auch irgendwie mit, keine Ahnung, mit 14 oder so, habe ich gesagt, ich möchte jetzt eine Liste machen mit allen Leuten, die ich unbedingt an meiner Beerdigung dabei habe. Nicht traurig, ich habe das normal gesagt. Mhm. Einfach, dass sie niemand vergessen, weil sie kennen niemals mein ganzes Umfeld. Dabei ist es cool, weil man würde es mitbekommen und alle, die wollen kommen und die nach sie kommen. Hoffentlich. Und sie haben gesagt, geht eigentlich noch, die Gedanken. Mhm. Und es geht nicht darum, reden wir über den Tod oder nicht, sondern ja, man redet darüber, wie redet man darüber so. Mhm. Es ist mega wichtig, dass man einfach, und es ist ja nicht so, das merkt man ja, dass du permanent, also du redest ja in einem positiven Sinn darüber oder denkst in einem positiven Sinn darüber. Mhm. Und das finde ich mega wichtig. Mhm. Und dann ist es so gar nicht so, also es gehört ja dazu, das weiß ja jeder. Im Unterbewusstsein beschäftigt es alle.
Mhm. Absolut.
Es ist einfach gesünder, das im Bewusstsein zu behandeln. Mhm. Ja, spannend, spannend. Du, wenn man noch mehr über den Tod erfahren will, beziehungsweise deine Gedanken, kann man sicher in deine Podcasts hören. Dort hast du es angesprochen gehabt, unter anderem.
Ich habe, also The Last Letter, da gibt es, glaube ich, auch als Video. Und das ist so ein schönes Video auf YouTube, weil dort sitze ich auf der Terrasse von meiner Schwester und das ist auch in Schweden. Mhm. Und das ist so ein schönes Licht. Es ist, man sieht, die Sonne ist, glaube ich, so langsam untergegangen und das Licht verändert sich und hinten dran stehen zwei werden gefahren, Windmühlen und es ist so ein schönes Licht und irgendwann gehen noch zwei Rehe durch, glaube ich, hinten dran. Und wow. Dort The Last Letter, das ist ein schönes Video, finde ich. Und es fängt auch, es fängt lustig an. Also es ist, ja, den würde ich schauen.
Super, das ist doch ein perfekter Tipp. Erst nach dem Podcast, könnt ihr den Last Letter schauen. Einfach auf YouTube eingeben, Anna Jelen, den Last Letter, ja, genau. Und dann kommt auch sowieso das Video.
Ja.
Gut, dann kommen wir doch noch zu unseren Begriffen, die ich hier ermittle. Kette. Also Kette auf Fandeutsch.
Oh, Kette ist... Kette, lustig, ich habe gerade ein Bild gehabt, von wie man eine Kette angemacht ist in einem Gefängnis und hat mich und ist sehr unbefreiend. Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Kette zwängt mich ein.
Du bist noch nie aber in einem Gefängnis angekettet gewesen.
Nein, ich war schon im Gefängnis, aber das war, weil ich einen Vortrag habe zum Thema Zeit.
Schön. Bin ich ein beruhigt.
Aber weißt du was? Das ist eben die Idee, ins Gefängnis gehen, über das Thema Zeit reden. Wo dann einer gekommen ist, wo ein wie sagt man dem? Nein, nicht Kettenmörder. Wie sagt man dem?
Massenmörder?
Ein Serienmörder.
Serienmörder, ja. Das ist alles ein bisschen anders, oh, aber ja. Serien, also, wo einfach mehrere Leute umbringt.
Ja, genau. Ja. Der ist zu mir gekommen am Anfang von meinem Vortrag, wo ich mich am Vorbereitung war, und dann sagt er so, er kommt mit einem Glas Wasser. Und dann sagt er so, also Frau Jelen, Sie sind ja auch wahnsinnig, da hinzukommen und mit uns über das Thema Zeit reden. Dort bin ich da gestanden und dort habe ich gedacht, was mache ich da? Ich will heim. Ich will heim. Wenn er mir sagt, ich sei verrückt. Oh Gott, ach, ich kriege gerade wieder, oh, das schuddert mich.
Mhm. Aber du bist nicht heim?
Nein, bin nicht heim. Ich habe das durchgezogen. Aber ja, das war auch ein Moment, gewesen, du, Mama Mia, den vergiss ich auch nicht mehr so schnell, du.
Darum ist dir natürlich jetzt so das in Sinn gekommen, wo ich denke, natürlich einfach eine Halskette.
Schön.
So sind Menschen unterschiedlich.
Schöner. Hätte auch können, ja, okay.
Da muss ich noch etwas loswerden zu diesem Thema. Und zwar, ich habe so eine Halskette, die ich immer ran habe, mit so einer Welle. Es ist so eine Welle drin.
Ja.
Und so viele Leute kommen zu mir und sagen, oh, was hat das für eine Bedeutung? Bist du eine Surferin? Liebst du das Element Wasser? Weißt du, also so spirituell. Und ich, also es könnte ganz gut sein, aber nein. Es ist einfach eine, die ich mir gekauft habe. Und die habe ich jetzt sicher immer an, wo ich keine andere Köttinnen habe. Und es stresst mich, dass alle mich fragen. Es ist einfach eine Kötti. Es hat keine Bedeutung. Es gibt auch Kötti ohne Bedeutung. So, das muss ich schnell loswerden.
Finde ich schön.
Nein.
Finde ich schön.
Gut. Gehen wir da weiter. Anständig.
Anständig. Muss man nicht immer sein.
Mm-mm.
Zu langweilig. Mhm.
Finde ich auch. Da sind wir uns einig. Kurz. Widerspruch.
Widerspruch finde ich gut. Weiss nicht, es löst bei mir etwas aus. Das ist so ein bisschen wie, es ist nicht, eben, wie wir vorher auch schon gesagt haben, es gibt nicht nur A und B. Und für mich ist das richtig und für jemand anderes ist es völlig falsch. Und allein das ist ein bisschen ein Widerspruch. Und finde ich gut, macht es spannend.
Wird mega negativ angeschaut. Oh, du bist widersprüchlich, die Aussage ist widersprüchlich. Aber ich glaube, es passiert schnell mal.
Ja.
Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wo du merkst, dann bin ich vielleicht gar nicht dieser Meinung. So. Es tut dich ein bisschen erinnern, Moment, überleg schnell, was du hast gesagt, wo eigentlich ist es vielleicht gar nicht so.
Ja, genau. Es öffnet ein bisschen. Es,
mega. Dann haben wir noch ein Wort. Muster.
Brechen, Muster brechen. Also ganz klar, das ist so, es gibt Muster, wir sind in Muster drinnen, sie geben uns sicher auch gewisse Sicherheit, aber ich liebe Muster zu brechen. Das übrigens mit dem Thema Zeit, Muster brechen, ist super, weil es als Kind, das ist ja das, also wie kann man mehr in der Gegenwart leben, oder? Indem man Neues erlebt, auch. Also Neuigkeiten, neue Wege, neue Menschen, das gibt, das bricht auch ein bisschen Muster und das gibt uns wieder neue Erinnerungen, das gibt uns neue Momente und ja, ich finde Muster brechen gut. Ich liebe das. Was denkst du?
Finde ich wichtig, ja. Dass man wie eben weiterdenkt, weiter schaut und nicht nur in seinem Muster drin ist, in seinem Kreis drin ist.
Mhm.
Aber Routinen finde ich wiederum dann gleich mega wichtig. Mhm. Auch die kann man mal ändern. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich dann nicht versteift oder dass man sich ein bisschen anpasst, dass man eben zum Beispiel sagt, ich nehme recht Zeit für mich, ob jetzt das Schlafen ist, ob jetzt das Meditieren ist, also immer.
Mhm.
Aber so Routinen grundsätzlich finde ich mega wichtig.
Mhm.
So ein bisschen ein Zwischending zwischen Muster brechen, aber gleich Routine bleiben und so ist, glaube ich, nicht schlecht. Genau.
Ja, es gibt eine schöne Balance.
Ja.
Mhm.
Gut. Letzte Frage, für was bist du spontan dankbar?
Ah, es ist wahnsinnig langweilig, aber ich bin so dankbar für diesen Moment. Ich bin dankbar, dass ich da sein darf. Ich bin dankbar, dich zu sehen. Ich bin dankbar für das Studio. Ich finde es so lässig.
Es ist toll, gell?
Ja.
Es ist wunderbar.
Ja. Ich bin dankbar für das Wasser, für die Zitrone, für Goodies, wie sagt man dem?
Süßigkeiten.
Dankbar, dass ich da sitzen darf. Dankbar, am Leben zu sein. Ehrenwort. Es ist so ein Fest. Es ist für mich, ich, wirklich, ich habe das so tief in mir, dass ich einfach denke, boah, what a fact. Es ist einfach, es ist da zu sein, Fact. Ja.
Sehr schön, perfekter Schluss. Ja. Und wenn man dein Buch, wenn man schon jetzt interessiert ist an deinem Buch, was ich sehr hoffe, kann man schon jetzt bestellen, glaube ich, auf der Seite, habe ich gesehen. Aber es gibt kein Datum, wo es rauskommt. Du schreibst her, whenever it's ready. Also wenn jetzt noch immer du parat bist, dann kommt es dann raus.
Ja.
Aber wir dürfen gespannt
Aber
sein.
Aber es wird kommen. Es wird Schön. Wirklich kommen. Und es werden noch andere Bücher kommen. Ich habe mehrere Ideen.
Sehr
und
gut.
Die kommen.
Perfekt. Und sonst gibt es genug Material überall im Internet. Also da findet man noch einiges voran, Jelle. Schön, dass du da warst.
Danke vielmals. Danke dir.